dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Ich freue mich auf heute Abend. Ich habe mal eine Geschichte gehört, da sitzt ein 10-Jähriger ungefähr mit seiner Mutter im Gottesdienst und der Pastor geht auch nach oben und legt seine Uhr hier auf die Seite. Dann fragt der Sohn, Mama, was bedeutet das? Dann sagt die Mutter, nichts. Also egal, ob es hier eine Uhr liegt oder nicht, ich predige, bis ich fertig bin. Ich achte schon ein bisschen drauf, doch. Boden unter den Füßen, das ist das Thema von heute und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, denn es ist ja gar nicht so einfach, tatsächlich von so einem Thema oder von so einem Text, den man vielleicht so ein bisschen im Kopf hat mit Johannes 17 und hohepriesterliches Gebet und kurz vor der Gefangennahme und dann Kreuzigung Jesu. Wie passt das zusammen? Boden unter den Füßen. Wir haben schon... Ups, was ist jetzt passiert? Jetzt ist der Boden weg. Da ist er wieder. Wir gehen wieder dahin, wo wir hinwollen, standhaft werden, Zufluchtsort finden. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ideen und Gedanken, die man mit solch einem Wort verbinden kann. Wir haben als Kinder, ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, wenn ihr Geschwisterkinder hattet oder Geschwister hattet. Wir hatten immer wieder mal so ein Spielchen zu Hause. Wir hatten so einen tollen Läufer, relativ lang. Und einer musste sich ans Ende draufstellen und der andere war am anderen Ende und hat dann einfach kräftig gezogen. Ja? Und das Coole war, wenn man aufgepasst hat, also wenn man der war, der drauf stand, und man hat genau beobachtet, wann der andere wohl ziehen wird und ist rechtzeitig hochgesprungen, dann lag der andere auf dem Boden. So, ansonsten hat es einen halt selber erwischt. Standhaft sein. Boden unter den Füßen, wieder nicht zwischen Himmel und Erde irgendwie da rumschwirren und nicht genau wissen, wo bin ich eigentlich und wie komme ich überhaupt noch zurecht? Komme ich denn noch zurecht? Dass sich das Leben schnell ändern kann, das wissen wir nicht erst seit Corona, aber die letzten 2 Jahre, die haben uns doch manche rasante Veränderung beschert. Man musste das einfach machen und kam kaum hinterher. Aber das gab es eigentlich schon immer. Solche Zeiten sind der Menschheitsgeschichte nicht unbekannt. Und wir leben irgendwie in so einer Welt des Chaos, der globalen Verunsicherung. Man hat fast den Eindruck, die Luft wird knapp, nicht nur für Corona-Kranke. Man ringt nach Lösungen, um möglichst den eigenen Status, den man sich erarbeitet hat, oder zu halten. Man schaut nach China und sieht den Irrsinn mit der Winterolympiade und denkt sich, haben die den Knall nicht gehört? Ich glaube, dass wir uns nicht nur in diesem Jahr, sondern in den nächsten Jahren auf enorme Veränderungen einstellen müssen, die möglicherweise auch besondere Einschnitte mit sich bringen. Lese ich heute in einer Nachricht, es kann durchaus sein, dass Ungeimpfte keinen Zugang mehr zu Jobs bekommen werden. Das ist auch kein Spaß. Ja? Sind arbeitslos und nicht geimpft, ja, dann fliegt er halt raus. Habt ihr Pech gehabt. Man kann sich's schon denken, auf was sowas rauslaufen könnte. Aber es ist enorm, es ist unglaublich belastend auch, herausfordernd, weil wir merken, da kannst du nicht einfach so weiterleben wie bisher. Und dann hat man Angst. Oder man sieht, wie die Panzer hintransportiert werden in der Sowjetunion an die ukrainische Grenze. Und dann hört man oder liest man auf einer Website, in den New York Times war es zu lesen jetzt die letzten Tage, es war ein Angriff, Angst haben und das Schlimmste erwarten. Das will man. Die Leute sollen Angst haben. Sie sollen das Schlimmste erwarten. Furcht und Angst. Geht das? Weiter? Okay, er stöpselt mich, glaube ich, neu ein, gell? Oder klick mal du weiter, dann sage ich halt weiter, wenn es gerade nicht geht. Genau, Furcht und Angst machen sich immer mehr breit in unserer Welt und nehmen sie in einen Würgegriff. So hat man den Eindruck. Und ziehen uns tatsächlich den Boden unter den Füßen weg. Die Bibel lehrt uns etwas sehr Bedeutsames und das gehört alles dazu, damit wir diesen Einstieg und auch dieses Verständnis von Johannes 17 bekommen. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern: Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der, nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Und Jesus redet hier von niemand anderem als von Gott. Er hat die Macht, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Und er hat die Macht zu entscheiden, wie es danach weitergeht. Das können Menschen nicht machen. Er allein hat die Macht, den Menschen für immer und ewig den Zutritt zu sich zu gewähren oder zu verwehren. Das Verwehren, das will Gott nicht. Das will er gar nicht. Er liebt den Menschen über alles. Und darum sandte er Jesus hinein in unsere Welt. Er tut alles, um den Menschen zu zeigen, komm ins Reine zu mir. Er lädt uns ein, und das wissen wir nicht erst seit der Jahreslosung dieses Jahr. Er lädt uns ein und sagt, meine Tür ist offen, kommt, kommt herbei. Die Jünger, die mit Jesus diese 3 Jahre, die Jesus gewirkt hat, unterwegs waren, die waren ja nicht nur auf einer tollen Reise durch das wunderschöne Israel unterwegs. Sie haben nicht nur spektakuläre Wunder erlebt, aufrüttelnde und heilsame Predigten gehört, sondern sie haben selber eine Reise durch ihr eigenes Leben gemacht. Das passiert übrigens immer bei einem Menschen, wenn er Jesus folgt. Er folgt nicht nur Jesus, sondern er geht mit Jesus eine Reise durch das eigene Leben hindurch. Und manches Mal und öfter als wir vielleicht meinen, führt er uns auch an Stellen unserer Vergangenheit hin. Und ich bin mir ganz sicher, und das lesen wir heraus, wenn wir die Evangelien lesen und auch in den Briefen manches lesen. Den Jüngern ist ihre eigene Bedürftigkeit bewusst geworden. Den Jüngern ist bewusst geworden, wo sie Schuld auf sich geladen haben. Warum fragt ein Petrus denn, wie oft muss ich vergeben? Ja, doch nicht deshalb, weil er schon immer alles richtig gemacht hat. Und er fragt, wie oft, also ich hoffe, es reichen 7 Mal. Wohl gemeint, er meinte täglich. Und Jesus sagt, knapp daneben. 7 mal 70 Mal. Und nicht über das Leben verteilt, sondern an einem Tag. Und wenn dir einer querkommt, 490 Mal auf die gleiche Weise an einem Tag, dann vergib ihm. Das schafft man übrigens gar nicht, 490 Mal in einem Tag. Sie haben gelernt zu vergeben und sie haben gelernt, um Vergebung zu bitten. Und das hat ihnen eine Freiheit gegeben und einen Frieden geschenkt. Das hat sie durch die Bank verändert. Wisst ihr, wie oft geht es gar nicht mehr darum, den Schuldigen zu finden, sondern vielmehr aufeinander zuzugehen, seine Schuld gegenüber dem anderen zuzugeben und einander um Vergebung zu bitten. Einander. Nicht zu denken, ja, meine Schuld ist kleiner, dann muss der andere kommen. Nicht zu warten. Danke für deine einführenden Worte, Elke, vielen Dank. Nicht warten, weil man denkt, ich bin aber besser. Wir leiden darunter, wir leiden vehement darunter. Im Privaten genauso wie in einer Gemeinde. Und so etwas treibt auseinander. Nicht nur Angst treibt auseinander, Schuld treibt auseinander. Und deshalb möchte ich euch mit hineinnehmen in diesen Text, den wir finden in Johannes Evangelium. Also jetzt tut es tatsächlich nicht. Klick einfach weiter. Dominik, es wäre super. Ich habe angefangen, diesen Text, als ich ihn vorbereitet habe. Ich habe angefangen zu lesen und ich habe gedacht, ich lerne ihn jetzt mal auswendig. Also ist mir noch nicht ganz gelungen. Den Johannes 17 habe ich noch nicht ganz auswendig drauf. Ich konnte ihn mal, aber ich bin auf einem guten Weg, glaube ich. Aber kurz vor seiner Verhaftung, vor der Verhaftung Jesu, keine 24 Stunden vor seiner Kreuzigung, hat er, war er intensivst im Gespräch mit seinen Jüngern. Und Johannes 17 beginnt so: Solches redete Jesus. Und ich bin, es war gestern Abend, ich habe gedacht, ich gehe nochmal die Predigt durch und war auf dem Weg ins Arbeitszimmer und habe mir den Text so vor mir hergesagt, nochmal die Treppen hoch. Solches redete Jesus. Und da ist mir was aufgegangen. Ich habe gedacht, was hat er denn geredet? Wieso steht da solches? Nicht nur das, was folgt, sondern was hat er denn überhaupt vorher gesagt? Und dann habe ich nochmal geguckt. Und dann kam ich auf diese Verse aus Johannes 16. Und in Johannes 16, da geht es um Trauer, um Abschied. Da geht es aber auch um Hoffnung und da geht es um Trost. Und da sagen seine Jünger zu ihm: Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass man dich fragt. Also, dass man nochmal fragt: Bist du dir wirklich sicher? Kann das wirklich sein? Nein, die Jünger haben gesagt, das braucht dich keine Fragen, weil du weißt alles, es stimmt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Und dann fragt Jesus: Das glaubt ihr? Jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich alleine lasst. Dann bin ich wieder hängen geblieben und das hat mich zutiefst bewegt, weil ich gedacht habe, boah, das sagt Jesus mitten in dieser Situation, wo er weiß, die werden gleich vor Angst auseinanderrennen. Sagt er, ihr werdet zerstreut werden. Nicht, weil sie das wollen, sondern das passiert aufgrund von den äußeren Dingen, die passieren. Und ich habe gedacht, naja, erleben wir Gott auch irgendwie. Man wird fast wie so ein bisschen zerstreut. Was sind wir froh, dass wir auch einmal am Sonntag über Video die Gottesdienste hinein in die Wohnzimmer bringen können und da viele aus der Gemeinde dabei sind. Ein jeder in das Seine, jeder zieht sich zurück. Und viele aus Angst, aus Furcht, aus dem, was passieren könnte, wenn man sich ansteckt und wie das wird. Und dann sagt Jesus: Und ihr lasst mich alleine. Und wenn wir das heute verstehen wollten, dann müssten wir sagen, wir entfernen uns aus dem Leib Christi. Und dann sagt Jesus: Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und ich wünsche mir dieses grandiose Wissen, diese Zuversicht, diese Gewissheit. Ich bin nicht alleine, denn der Vater ist bei mir. Wir sind nicht alleine, denn Jesus ist bei uns. Und dies habe ich mit euch geredet. Warum? Damit ihr Frieden habt. Jesus redet mit dir, Jesus redet mit mir, nicht um mich auf den neuesten Stand der Kenntnisse zu bringen, sondern damit ich Frieden habe. Denn in der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Das ist das Normalste von der Welt, dass das so ist. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Er redet vom Frieden, den wir haben, von diesem Shalom. Er redet davon, er redet mit uns, dass wir in ihm Frieden haben. Du hast Frieden bei mir, sagt Jesus. Und das heißt, alles, was sich dir feindlich in den Weg stellt, was dich angreift, hat kein Anrecht mehr auf dich und bekommt keinen Zugriff mehr auf dich, egal was kommt. Dem Verwirrer, dem Durcheinanderbringer ist der Zugriff auf dich komplett entzogen. Das sagt Jesus seinen Jüngern hier, damit wir Frieden haben. Und jetzt kommen wir zu Johannes 17, fängt jetzt auf der nächsten Folie an. Immer wieder hat sich Jesus zum Gebet zurückgezogen, immer wieder. Wer das nicht macht, wer darauf meint, verzichten zu können, sich immer wieder im Gebet nach Gott auszurichten, der verliert seine Maßstäbe. Solches redete Jesus. Und er hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wie war das in Johannes? Sieh, dass du mich gesandt hast. So betet Jesus. Es gibt drei Begriffe, die ich in diesem Text uns noch ein bisschen näher bringen will, die nächsten Minuten. Da geht es ums Verherrlichen, es geht ums Erkennen und es geht ums Bewahren. Verherrlichen. Ich habe dich verherrlicht. Kannst du weiterklicken? Zwei Folien weiter? Noch eine? Genau. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Was ist Verherrlichen? Was ist Herrlichkeit überhaupt? Dem wollen wir ein bisschen nachspüren. Machst du gleich die nächste Folie drauf? Ein paar Stichworte. Jesus sagt, ich habe die Arbeit vollendet, die du mir aufgetragen hast. Wie wenn Jesus Bilanz ziehen würde seiner Worte und seiner Taten und ihrer Erfolge sozusagen. Ich habe das Werk vollendet. Ich habe die Aufgabe von dir übernommen und jetzt ist sie soweit abgeschlossen. Und diese Aufgabe, diese Arbeit, Jesu bestand darin, Gott zu verherrlichen in dieser Welt. Das hat Petrus den Ephesern und damit auch jedem ins Stammbuch geschrieben, der zu Jesus gehört. Damit wir etwas sind zur Verherrlichung Jesu. Darum hat er uns zu seinen Kindern gemacht. Darum hat er uns erlöst. Darum ist Jesus ans Kreuz gegangen, für uns gestorben, auferstanden, damit wir etwas sind zur Verherrlichung Jesu. Die Frage natürlich, was heißt das eigentlich? Verherrlichen. Es gibt ja viele herrliche Dinge, oder? Also voller Hochachtung, vollkommen respektieren kann verherrlichen heißen. Schönheit, Pracht. Wir waren als Familie, waren wir auf dem Schlossberg oben auf dem Turm und haben in die Weite unseres Landes geschaut. Die Iris ist auch zu Fuß von ganz unten hochgelaufen und sagt dann, das war schwer. Klar, oder? Mit so kleinen Füßchen, das war schwer. Alle Treppen hoch. Die war dann richtig platt, als sie dann zu Hause war. Aber sie hat gestaunt über das, was man sieht. Und dann habe ich ihr unser Haus gezeigt. Wow, das war vielleicht herrlich. Dass sie unser Haus sehen kann von da oben. Also wir sehen ja den Schlossberg von unserem Haus aus, da muss man auch unser Haus sehen. Jetzt ist unser Haus nicht wirklich so herrlich, oder? Aber es hat für uns Bedeutung. Unser Haus ist unser Haus. Und das ist herrlich. Herrlich hat auch etwas damit zu tun, dass etwas von Bedeutung ist. Was du vielleicht als herrlich empfindest, da würde ich sagen, naja, gibt auch teure Sachen. Und andersrum genauso. Ist ganz normal. Herrlichkeit. Verherrlichen. Das heißt auch, einer Sache Gewicht geben, höchste Bedeutung geben oder oberste Priorität einräumen. Das Wort verherrlichen durchzieht nicht nur diesen Text, sondern überhaupt das ganze Johannesevangelium. Und das hebräische Wort dafür, für Ehre und Respekt, für Herrlichkeit, das Wort Kavod, das heißt schwer sein. Das heißt auch Gewicht haben und das heißt natürlich auch Pracht. Wir können darum auch sagen, Jesus oder Gott verherrlichen, das heißt ihm Gewicht geben, ihn wichtig machen. Jesus hat dafür gesorgt, dass man Gott nicht auf die leichte Schulter nimmt in dieser Welt. Darum habe ich euch das vorhin vorgelesen, dass Gott gesagt hat, es geht um Furcht vor Gott, der allein das Recht hat, zu vernichten und ins Leben zu rufen, der allein das Recht hat zu sagen, du bist bei mir und du bist nicht bei mir, du bist drin und du bist raus. Das hat keiner von uns. Aber er sagt eben auch, und wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Und kommen wir gleich drauf, was das mit dem Erkennen auf sich hat. Jesus, er hat das so deutlich hier gesagt mit diesem Verherrlichen, damit klar wird, dass wir ihn nicht ignorieren. Er hat gesagt, ich habe dich verherrlicht in dieser Welt. Ich habe dafür gesorgt, dass man dich nicht ignoriert in dieser Welt. Dass du Bedeutung bekommst. Was ist das für ein wunderbares Wort? Ihr kennt vielleicht eine Stelle, du kannst mal weiterklicken, eine Stelle aus Römer 8. Da ist die Rede davon, dass die Kinder Gottes offenbar werden sollen. Die sollen sichtbar werden in dieser Welt. Und das beschreibt Paulus in eine Zeit hinein, wo es drunter und drüber geht, wo es Leid und Schmerz und Not über die Maßen gibt. Und dann sagt er, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Und dann lesen wir, wie bei einer Balkenwaage. Stell dir mal vor, du legst all dein Leid, all das, was dich beschäftigt, deine Schuld, dein Groll, dein Neid, dein Hass, dein Versagen, dein Schmerz. Du legst all das in eine Balkenwaage, auf die eine Seite in die Schale hinein. Und dann sagst du, okay, komm, ich nehme noch das Leid aus meiner Nachbarschaft dazu. Die leiden auch unsäglich. Vielleicht sind manche gerade im Krankenhaus oder wie auch immer. Und dann legst du noch das Leid von Baden-Württemberg da rein. Dann sagst du, ach komm, wenn wir schon dabei sind, nehmen wir noch das Leid Europas und die Ukraine und Russland. Und komm, alles Leid. Man kann das gar nicht ermessen, oder? Wenn das eigene einem schon oft zu schwer wird. Und dann sagt Paulus, alles Leid dieser Welt fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an den Kindern Gottes sichtbar werden soll. Kannst du dir das vorstellen? Das ganze Gewicht des Leides dieser Welt und dann kommt auf die andere Seite kommt die Herrlichkeit hinein und die Balkenwaage geht einfach runter. Weil das, was hier drüben drin ist, fällt gar nicht ins Gewicht. Das ist wie eine Feder. Jeder von euch hat schon auf so einer Wippe geschaukelt, oder? Und wie viel Spaß macht das, wenn man sich so schwer machen kann, dass der andere oben bleibt? Also ich finde das immer witzig. Aber wenn ich unten bin. Ja? Aber da oben, da könnte man ja fast Höhenangst bekommen. Und jetzt stellt euch vor, der gerade oben sitzt, da kommt jetzt so ein richtiges Schwergewicht und hängt sich daran und drückt das einfach runter. Dann ist der Lacher auf der anderen Seite, ja? Denn man hat wieder, was? Boden unter den Füßen, ganz genau. Deshalb passt die Herrlichkeit zu Boden unter den Füßen, weil sie so Gewicht hat, dass sie alles Leid und allen Schmerz, den du nur irgendwie auf dein ganzes Leben und diese Welt erleben kann, weil es alles aufgewogen wird durch die Bedeutung, die Gott in deinem Leben hat, durch die Priorität, die du diesem einzig wahren Gott in deinem Leben gibst. Ich finde das eine Hammerbotschaft, wirklich. Es ist so erfüllend. Bei Herrlichkeit, da geht es natürlich auch um Schönheit und um Pracht. Und wir werden einmal staunend vor Gott niederfallen, weil wir ihn in seiner Schönheit sehen werden und sagen, wir hätten es uns nie ausmalen können. Wisst ihr, als die Herrlichkeit Gottes in den Tempel Salomos ging, was ist da passiert? Da hatte nichts anderes mehr Platz in dem Tempel, da kam gar keiner mehr rein. Da hat sich keiner getraut, reinzugehen. Die Herrlichkeit erfüllte diesen Tempel und dann lesen wir das im ersten Buch Samuel, dass da nichts, aber auch gar nichts mehr anderes Platz hat. Weil die Herrlichkeit sich breit machte. Und dann ist Gott so gnädig, dass er sagt, ich mache euch Platz, dass ihr in meine Herrlichkeit hineinkommen könnt, dass ihr mit mir Gemeinschaft haben könnt. Ich komme zu euch und ich gebe euch Raum. Herrlichkeit. Das zweite, das Erkennen. Was ist das überhaupt? Jesus redet vom ewigen Leben. Das ist das ewige Leben. Das sollen wir haben. Das soll uns geschenkt sein. Und dann heißt es, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und machen wir gleich die nächste Folie weiter. Erkennen, das ist nicht so ein nüchternes, unbeteiligtes Inkenntnisnehmen von Tatsachen, sondern es ist ein Geschehen. Erkenntnis ist ein Geschehen, das uns ganz und gar mit Leib und Seele, ich sag mal wirklich, engagiert und beteiligt, erfüllt, völlig umkrempelt. In der Bibel ist das Wort erkennen auch ein Wort, das ausdrückt ein Fleischwerden. Wisst ihr, es wird beschrieben von als den andere weibliche Wesen drumherum waren und er überlegt hat, welche könnte es denn sein? Und dann irgendein Merkmal, weil der kleine Finger größer als der Zeigefinger war oder so, hat er sie erkannt. Nein, es gab nur Eva. Das Erkennen heißt ein Fleisch werden, eins werden. Und wenn jetzt Jesus darüber betet und sagt, das ewige Leben bedeutet, dass sie dich, den wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus, dann sagt er, dass sie mit uns eins werden, eine Einheit bilden, die niemand und nichts mehr auseinanderbringen kann. Eins sein. Deshalb sagt Jesus, ich in euch und ihr in mir. Und die Einheit wird es in 14 Tagen dann gehen. Auch was das für uns als Gemeinde bedeutet, dieses Eins-Eins-Werden und Eins-Sein. Und das fängt dann nicht erst an, dieses ewige Leben, das wir damit jetzt schon haben, nicht nach dem Tod, sondern hier und heute, weil wir mit Jesus unterwegs sind. Und das Letzte noch bewahrt. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Das ist eigentlich nichts anderes, wie ihn verherrlicht. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Wisst ihr, Gottes Namen offenbaren, das heißt, dass Jesus sagt, ich habe den Menschen dein Wesen gezeigt. Wie du bist, das habe ich den Menschen gezeigt. Und sie haben oft genug gestaunt darüber, wie ist unser Gott? Und ich möchte das auch. Ich möchte so gern den Menschen Gottes Wesen zeigen. Und das ist ein Auftrag, den wir haben, den Menschen in unserer Welt zu zeigen, wie Gott ist. Wie er ist, was er für uns bereithält. Wie er uns annimmt, wie er uns fördert, wie er uns vergibt, wie er neu anfängt mit uns. Das Wesen Gottes gezeigt. Den Namen Gottes offenbart. Und sie haben dein Wort bewahrt. Wisst ihr, da steht dein Wort, das steht hier in Einzahl. Da steht nicht die ganzen Worte, die gesagt wurden, sondern den Logos bewahrt. Und das ist das, was Johannes in Johannes 1 beschreibt. Jesus ist der Logos, das Weltprinzip in dieser Welt. So haben es die Griechen verstanden. Das Prinzip, durch das alles geworden ist, was geworden ist. Und so beschreibt das Johannes. Das heißt, es geht darum, Jesus zu bewahren. In unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Handeln. Und dann zieht Herrlichkeit in dein Leben ein, so dass nichts mehr anderes Platz hat als Jesus allein. Machst du mal noch die nächste Folie? Dass wir Acht haben auf Jesus, auf sein Wort, dass wir es verinnerlichen, dass wir es auswendig können, lernen, dass wir es zum Leuchten bringen, festhalten, vor Augen haben. Man kann unterschiedlichste Wörter dafür verwenden, wertschätzen, einander daran erinnern, Gottes Wort bewahren und es so leben, dass man diesen Jesus nicht mehr ignorieren kann in deinem Leben. So wie es mir bei der manuellen Therapie letzte Woche gegangen ist. Da saß ich drin und der Therapeut drückt mir da am Rücken rum und hat so richtig tolle Schmerzpunkte entdeckt. Und dann sagt er, Herr Metzger, ich habe jetzt mal eine Frage, wie ist das denn? Und dann fängt er an mit Kirche und was da alles gerade schief läuft. Und dann haben wir darüber geredet und was das alles für Schmerzen auslöst in dieser Welt. Und dann habe ich ihm gesagt, das machen Sie doch auch. Und dann haben wir über seine Schmerzen geredet. So ist das manchmal. Da bist du beim Therapeut und wirst zum Seelsorger. Why not? Wenn Gott das so will. Und ich bin überzeugt, und deshalb habe ich es auf der letzten Seite euch auch nochmal aufgeschrieben. Wenn wir es nicht so machen, wie Jesus das gemacht hat, wenn wir uns nicht immer wieder neu im Gebet nach Gott ausrichten, dann verlieren wir unsere Maßstäbe. Und darum möchte ich euch ermutigen, dieses Gebet immer wieder mal die nächsten Tage auch zu lesen, um heimisch zu werden darin und zu entdecken, er zeigt sich in seiner Herrlichkeit und will dich erfüllen. Er will, dass du noch mehr erkennst, wer er ist, dass du noch mehr eins wirst mit ihm. Und er möchte, dass du ihn bewahrst. Jetzt und durch alle Zeiten hindurch, die nicht leichter werden, aber die uns näher der Ewigkeit bringen. Lieber Vater, und dafür will ich dir jetzt herzlich danken.